Herzlich willkommen zu Female Business, der Nushu Podcast. Von Female Leadership über Karriereplanung, New Work oder Women in Tech. Im Gespräch mit Role Models ergründen wir Best Practices für dich direkt aus der Praxis. Mit deiner Podcast-Hostin Melli Schütze.
Heute bei mir zu Gast ist Lea Lange. Vielleicht kennst du sie als Gründerin von Unique, einem Unternehmen, das bezahlbare Kunst an den Markt gebracht hat. Sie hat den Exit vor 2,5 Jahren hingelegt und was sie heute tut und warum sie wieder gegründet hat, das hörst du jetzt. Guten Morgen, Lea. Wie schön, dass du heute bei uns bist.
Guten Morgen. Freue mich auch sehr, heute hier zu sein.
Hi, Lea. Sag mal, wo erwischen wir dich denn gerade?
Ich bin in Hamburg, ich lebe ja in Hamburg und bin gerade in den Vorbereitungen für einen PR-Tag, den wir heute haben. Also wir zeigen meine neue Marke Lunary Journalisten auf einem Event, wo mehrere Beauty- und Health-Marken sind. Und da habe ich mich jetzt gerade in einen separaten Raum verzogen. Aber es ist total schön, weil es direkt an der Elbe und man hat hier schon so ein bisschen das Hamburg-Feeling noch, wenn man aus dem Fenster guckt. Also total nett eigentlich.
Mega gut. Da kriege ich auch schon wieder direkt Sehnsucht. Aber das heißt, es ist ja ein sehr spannender Tag, dieser Dienstag, der 16. April, heute um 9 Uhr morgens für dich, der gerade beginnt. Kann man das so sagen, oder?
Ja, total. Also ich glaube, das wird ein richtig schöner Tag.
Super cool. Es ist das erste Mal, dass ihr so richtig präsentiert, eure neue Produktlinie und eure neuen Produkte.
Ja, genau. Also die Marke ist ja schon seit 2,5 Monaten online. Also Kundenfeedback bekomme ich ja schon relativ viel. Aber das ist das erste Mal wirklich strukturiert vor Lifestyle-Journalisten von natürlich auch relativ oder sehr relevanten Medien für uns. Und das ist natürlich total nett, weil wir da auch ganz viel direktes Feedback bekommen. Man kann das auch probieren und so weiter. Also ich bin sehr gespannt, was da so die Resonanz ist.
Ja, was genau sich hinter deinen neuen Produkten verbirgt, da kommen wir gleich zu. Aber zuallererst möchte ich natürlich noch die allerwichtigste Frage mit dir klären. Wie trinkst du deinen Kaffee und hattest du heute Morgen schon einen, beziehungsweise hast gerade einen neben dir?
Ja, ich hatte sogar schon 2 heute Morgen, weil ich habe 2 kleine Kinder und irgendwie da ist das Erste, was ich jeden Morgen mache, an die Kaffeemaschine gehen mittlerweile. Und ich trinke eigentlich einen Americano mit ein bisschen Hafermilch.
Sehr gut. Okay. Also ready to rumble in diesen aufregenden Press Day mit dem, ja, wo deine neuen Innovationen in dem Bereich vorgestellt werden. Aber lass uns mal einen Schritt nochmal zurücktreten. Das ist ja nicht das erste Mal, dass du Produkte entwickelst, vertreibst und damit durchaus erfolgreich bist. Vielleicht magst du mal von vorne anfangen. Die meisten verbinden dich ja eher mit Kunst, bezahlbarer Kunst für den Wohnraum, mit Unique. Das hast du mal mitgegründet.
Ja, nee, genau. Ich habe vor knapp 10 Jahren mein erstes Unternehmen gegründet, Unique, bezahlbare Kunst für jeden. Genau, eine Plattform für ganz viele Kreative, die uns ihre Bilder gegeben haben oder ihre Dateien und wir haben das Ganze als Poster, gerahmte Drucke und so weiter verkauft, einfach aus der Idee hinaus, dass damals wirklich IKEA der größte Kunsthändler in Anführungszeichen für die Masse war. Und natürlich nicht, weil IKEA so tolle Kunst hatte, sondern weil die Leute nicht wissen, wohin sie gehen sollten, weil IKEA die Leute dann sehr smart durch den Laden gelenkt hat, sodass sie erst ein neues Sofa gekauft haben und sich dann überlegt haben, oh, jetzt habe ich gar nichts, was ich drüber hängen kann. Also ich glaube, so die Golden Gate Bridge oder der Doppeldeckerbus.
Oh, ich erinnere mich.
Ja, den kennt jeder noch irgendwo mehr. Und das war für uns so ein bisschen der Startpunkt, für mich und meine beiden Mitgründer Marc und Sebastian, zu sagen, nee, das geht auch besser und es kann sich einfach nicht jeder wirklich teure Kunst leisten, darum irgendwie eine richtig gute Marke im Bereich bezahlbare Kunst zu gründen. Das war der Startpunkt, genau, und das haben wir, wie gesagt, das habe ich vor 10 Jahren gegründet, da war ich 24 und wir haben das vor 2,5 Jahren verkauft. In dem Zuge sind wir auch aus der Geschäftsleitung ausgetreten. Aber ich habe das 8 Jahre als Geschäftsführerin und Gründerin aufgebaut, gemanagt, geleitet und durch alle Phasen, die so ein Unternehmen in so vielen Jahren hat, irgendwie relativ erfolgreich durchnavigiert, sage ich jetzt mal. Genau, das war meine erste unternehmerische oder meine erste Gründung, die ich vor genau 10 Jahren gemacht habe. Ja.
Irre, ne? Also A, wie die Zeit fliegt und B, dass so ein Kapitel dann auch schon wieder zu Ende geht, ne? Also du hast dich ja dann bewusst für diesen Schritt, den Exit, entschieden und ja dann auch nochmal entschlossen, ich will nochmal gründen, Unternehmerin sein. Und ja, im Zuge dessen sprechen wir heute auch. Aber gleichzeitig würde mich nochmal deine Grundmotivation für den damaligen Schritt sehr interessieren, weil es ist ja doch so viel, also viele gehen mit dem Gedanken schwanger zu sagen, ich würde gerne irgendwie was gründen, aber mir fehlt's an der Idee. Und ich denke mir immer, boah, Ideen gibt's eigentlich so viele. Es gibt so viele Dinge, die man besser machen kann, anders machen kann und da garantiert auch ein Business aufbauen kann. Wie war es denn damals bei dir? Du hattest, habe ich gelesen, davor ja auch schon so ein bisschen Startup-Luft geschnuppert. Also ist dieser Vibe, hattest du den schon verinnerlicht oder ist der auch durch deine Startup-Experience davor zu dir gekommen?
Ja, genau. Ich habe ganz ursprünglich mal an der LMU in München studiert, wo wirklich Gründertum vor wahrscheinlich mittlerweile 14 Jahren überhaupt keine Rolle gespielt hat. Also als ich aus meinem LMU-Studium rausging, hatte ich, glaube ich, das Wort Startup so ungefähr noch nie gehört und habe mich eigentlich auch nur irgendwie in meinen Praktikas, in Beratungen rumgetrieben und so weiter. Ich habe dann aber einen Master an der ESADE gemacht in Spanien, der deutlich praktischer natürlich war. Und da habe ich Männer von der WAU kennengelernt, die eigentlich nur über Gründertum sprachen, dass sie direkt was gründen wollen nach dem Master und den Master eigentlich gar nicht brauchen und so weiter. Und so bin ich dann wirklich in die Berliner Startup-Szene gekommen, nach meinem Master durch einen damals noch Kommiliton, der heute mein Mann ist, der direkt nach dem Studium was gegründet hat. Klar, an der WHU nehmen das gefühlt alle auch schon damals mit der DNA auf, dass sie irgendwie Unternehmen gründen wollen, ne? Weil es da so viele Vorbilder in dem Bereich gab. Und so bin ich nach meinem Masterstudium ein bisschen da reingerutscht und habe dann, wie ich immer so sage, ein bisschen Blut geleckt, weil es mir einfach total viel Spaß gemacht hat und Energie gegeben hat. So diese ersten 1-2 Jahre, wo man irgendwie auf dem grünen oder auf der grünen Wiese neue Sachen bauen kann, wo es nur darum geht, was ist die smarteste Lösung dafür? Man löst die ganze Zeit Probleme und so weiter. Genau, und da habe ich 1,5 Jahre bei Casacanda und dann Fab.com hieß das, das war ein Design-Shopping-Club gearbeitet. Da habe ich einen meiner Mitgründer kennengelernt und wurde so total in diese Energie der Berliner Startup-Szene reingezogen. Genau, und da ist dann auch die Idee zu Unique entstanden. Genau, und dann haben wir einfach losgelegt.
Cool, also war es schon so diese, erst war sozusagen der Wunsch zu sagen, ich will was Eigenes machen, einfach so entflammt aus deinem Netzwerk und aus den Kontakten, die du gemacht hast. Und dann kam auch noch die Idee hinzu und dann die Entscheidung, let's do it.
Genau, und dann waren noch irgendwie die richtigen Mitgründer, die man eh schon kannte und mit denen man damals schon mal zusammengearbeitet hat. Also das hat sich auch total natürlich gefügt, dass wir uns da zu dritt zusammengefunden haben. Genau, und dann haben wir gesagt, so, wir machen das jetzt. Und dann haben wir einfach losgelegt. Also diese Frage, so, mache ich das jetzt wirklich? Mhm. Und was ist, wenn es nicht klappt und so? Das habe ich mir wirklich damals gar nicht gestellt. Mhm. Also da haben wir uns einfach so auf die Sache und die nächsten Schritte konzentriert. Genau, aber so dieses Zweifeln vorher, das hatte ich damals gar nicht.
Ja, das ist natürlich A, ein Riesenprivileg, dass du da schon die richtigen Menschen um dich rum hattest, weil das ist ja schon ein Riesen-Struggle, ne? Die richtigen Leute, also wenn man erst die Idee hat, dann die richtigen Leute an Bord zu kriegen, ne? Das hast du wahrscheinlich schon ganz häufig erlebt, ich auch, dass es gar nicht so einfach ist und das ist natürlich auch einer der Erfolgsfaktoren dafür, wie ein Unternehmen wächst und gedeiht im Idealfall, ne? Die richtigen Menschen am Start zu haben. Und B, es ist natürlich auch richtig cool gewesen, also jetzt These meinerseits, dass ihr noch so jung wart, weil man einfach viel weniger Verpflichtungen hat, oder?
Absolut, also ich glaube schon, dass das Alter da auch einen großen Unterschied gemacht hat. Einfach, wir hatten ja einmal nichts zu verlieren, also egal wie das Ganze ausgegangen wäre, wir hätten ja eh immer super viel gelernt. Also
wäre voll.
Genau, und so haben wir das, glaube ich, auch total gesehen. Wir hatten jetzt irgendwie keine Kinder, wir hatten keine Wohnung, die wir abbezahlt haben, was auch immer man sich so über die Jahre da alles an Verpflichtungen reinholt. Ne? Aber damals war das einfach wirklich so, ach, wir probieren das jetzt, wir sind ein gutes Team, die Idee ist gut, und was auch immer passiert, wir werden am Ende richtig viel gelernt haben. So.
Ja, ja. Eher so ein spielerisches Element auch, ne? Also sowas, ja. Was vielleicht noch nicht so ganz bierernst ist, weil halt, wie du schon sagst, so ein Rattenschwanz an Verpflichtungen hinten ran dranhängt, ne? Der ja auch irgendwie gestemmt werden muss. Und der kommt halt mit zunehmendem Alter meistens. Verdammt.
Absolut, ja.
Gut, okay. Also ihr habt ja mit viel Leichtigkeit euch ins Abenteuer Gründen gestürzt. Das ging auch richtig gut. Und dann irgendwann kam ja der Gedanke wahrscheinlich in dir auf, wo du gesagt hast, boah, es darf auch nochmal was Neues sein. Kann das so sein? Gerade in einem Umfeld, das so dynamisch ist wie in einem Startup, dass du da, hattest du da das Gefühl, rausgewachsen zu sein? Oder in welche Richtung gingen deine Überlegungen damals?
Also zur Unique-Zeit, also dadurch, dass wir bei Unique im Prinzip seit dem ersten Jahr externes Geld drin hatten, so auch Finanzinvestoren, die natürlich, war immer klar, dass das irgendwann ein Exit geben muss, ne? Sonst wird ja diese Entscheidung nicht gefällt. Und darum war das eigentlich ab Tag 1 so total Teil unserer Ziele und unserer Road, die wir auf der irgendwie waren, genau. Und ich glaube, dass wir einfach mit einem Zeitpunkt, der in Corona lag, für uns als Unternehmen, die irgendwie im Interior-Bereich waren. Wir erinnern uns noch, in Corona hat irgendwie jeder angefangen, seine Wohnung neu zu bestücken und umzubauen und so weiter, war das natürlich für uns auch ein ziemlich guter Zeitpunkt. Und darum war das eigentlich, dadurch, dass das immer Teil unserer Geschichte war und Teil unserer Ziele war, eigentlich total gut, dass wir das dann auch zum Exit gebracht haben. Und waren damit einfach total happy und auch zu einem Zeitpunkt, wo das Unternehmen natürlich ziemlich gut lief. Von daher, ich glaube, das war immer so geplant und es war einfach, wir waren dann einfach sehr stolz, dass wir es auch dahin gebracht haben.
Natürlich.
Natürlich, denn man kann sich ja alles vornehmen, aber man muss dann natürlich auch irgendwie die passenden Partner finden. Genau. Und danach dem Exit habe ich mir dann auch erstmal aber ein paar Monate Auszeit gegönnt, um auch wirklich mal diese vergangenen 8 Jahre irgendwie für mich zu reflektieren und mir auch zu überlegen, was war jetzt eigentlich, welche Phasen haben mir Energie gegeben, welche haben sie mir geraubt, hat mir richtig viel Spaß gemacht, weil das habe ich auch wieder festgestellt, wenn man so in diesem Alltagsstrudel ist und wir haben auch wirklich vor allen Dingen in den ersten Jahren wirklich wahnsinnig viel irgendwie gearbeitet und wahnsinnig viel Zeit in Unique gesteckt und da fehlt einem ja dann schon auch irgendwie die Zeit, um zu reflektieren, mal Dinge sacken zu lassen. Und darum war das schon gut, dass ich danach dann erstmal gesagt habe, so jetzt erstmal ein paar Monate Abstand zu diesem ganzen Ding.
Ja, ich finde auch, die Distanz fehlt ganz häufig, ne? In so ganz, jetzt unabhängig von Startup oder Anstellung oder welchen Lebensumständen auch immer, ne, die Distanz vielleicht aus einer Makroperspektive auch eher oder aus einer distanzierteren Perspektive auf das eigene Leben zu schauen und zu fragen, bin ich das noch? Wo will ich eigentlich hin? Ne? Also diese Phasen sind einfach extrem fordernd.
Total. Und bei mir hatte sich natürlich dadurch, dass ich 2 kleine Kinder mittlerweile habe und als wir verkauft haben, war der Große in Anführungszeichen, ich glaube, 2 und der Kleine ein halbes Jahr. Ne? Also von daher war es ja nicht nur so, dass es businessmäßig immer sehr viel los war, sondern dass sich einmal meine Lebensumstände auch komplett gewandelt haben, aber dass der Zweite auch irgendwie in diesem Exit-Prozess zur Welt gekommen ist, wo natürlich dann einfach unheimlich viel los war. Ne?
Ja, also, ja. Vielleicht kannst du da auch nochmal so ein paar Sätze zu sagen, weil das für viele ja auch ein Bereich ist, der, von dem man nicht so häufig was hört, aber so ein Exit, da trifft man sich ja nicht und macht dann einfach eine Unterschrift und sagt, okay, du übernimmst jetzt den Laden, sondern das ist ja auch ein richtig aufwendiger Prozess, ne?
Ja, absolut. Also wir sind einen strukturierten Prozess mit einer M&A-Agentur gegangen und das wird einmal über mehrere Wochen vorbereitet. Du brauchst irgendwie gute Präsentationen. Wo steht das Business? Wo will es hin? Aber warum ist es auch ein interessantes Asset für einen Käufer? Dann gibt es natürlich diverse Businesspläne. Und dann werden mit diesem Paket erstmal wahnsinnig viele passende Partner angesprochen. Dann gibt es Interessierte, mit denen du in mehr Detail sprichst. Also es ist auf jeden Fall alles sehr zeitaufwendig. Genau, man muss sich auch immer wieder natürlich von der besten Seite präsentieren und es ist natürlich auch so ein bisschen strategisch und so. Also es ist auf jeden Fall sehr zeitintensiv und es sind natürlich auch teilweise sehr fordernde Gespräche, die man da irgendwie führt, ne? Also war auch eine gute Erfahrung, die ich da gemacht habe, muss ich sagen. Also ja, aber bin, also genau, wie gesagt, aber war dann danach mal Schritt zurückzutreten, wie du auch möglicherweise sagtest, weil man ja gar nicht mehr diese Vogel, oder weil es einem ja wahnsinnig schwer fällt, aus seinem Alltag heraus diese Vogelperspektive überhaupt anzunehmen. Das sehe ich auch jetzt wieder, weil man natürlich so viele Bälle irgendwie in der Luft hat. Genau, es ist schon wichtig, seine, vielleicht auch seine Ventile zu finden, wie man das schafft, von weiter weg zu sehen.
Ja, also irgendwie überholt man sich ja auch manchmal sonst selbst, ne? Also das dachte ich mir schon so ein paar Mal. Und das ist natürlich eigentlich, also viel Dynamik ist gut, aber naja, irgendwie, wie gesagt, also das Thema mentale Gesundheit kommt ja immer mehr auf die Agenda und gerade so im Startup-Bereich, da gibt es einfach zum Teil auch so viele, ja, extrem herausfordernde Situationen, die man natürlich immer wieder neu bewerten muss. Und ich finde, in Zeiten wie diesen, wo auch wirtschaftlich sich gefühlt jeden Tag irgendwie was verändert. Du hast gerade Corona angesprochen, ne? Da ist ein Plan, wenn man ihn fertig geschrieben hat, oder ein Strategieplan zum Beispiel, schon wieder veraltet, ne, wenn er fertig ist.
Absolut. Okay. Auch sich selber mal auf die Schulter zu klopfen, ne?
Ja, absolut.
Aus der Perspektive hatten wir super wenig Momente in diesen 8 Jahren, wo wir wirklich auch mal innegehalten haben, auch als Gründerteam oder auch mit dem Team. Da waren wir wirklich, würde ich sagen, wirklich nicht so gut drin, dass wir auch die Erfolge mal so wirklich gefeiert haben und innegehalten haben und gesagt haben, so, wir hier stehen jetzt hier, das ist Wahnsinn, wie wir dahin gekommen sind, ne? Und dass man total aufpasst, nicht gleich wieder im nächsten großen Meilenstein zu sein und so. Also,
Als du dann diese, also die Unterschrift war gesetzt, seid ihr dann auch sofort rausgekommen aus dem operativen Geschäft oder wie war das dann?
Nee, nicht sofort. Also wir hatten eine Übergabe von ein paar Monaten.
Okay, genau. Ja. Aber jetzt überschaubarer Zeitraum. Ja. Das heißt, du wusstest schon, okay, das sind so die letzten Monate bei meinem ersten Baby sozusagen, meinem Business-Baby. Und ich übergebe das jetzt noch gut. Und gleichzeitig ist es ja auch ganz interessant, weil wahrscheinlich hast du dich da schon auch auf diese Auszeit gefreut. Aber ich kann mir auch vorstellen, also mir persönlich würde es auch irgendwie ganz schön, also ich hätte Respekt davor, weil wenn man so von 180 km/h oder so auf null geht, puh, auch eine Herausforderung. Wie war das für dich?
Ja, nee, absolut. Also ich habe mich da natürlich auf der einen Seite total drauf gefreut, weil ich auch gemerkt habe, dass ich das brauche. Also einfach mal eine Phase, wo ich jetzt nicht jeden Tag den Kalender voll habe. Wobei man da dann auch wieder relativ schnell ist, wie ich festgestellt habe. aber auch, genau, und auch einfach mal so dieses riesige Kapitel abzuschließen. Gleichzeitig hatte ich aber auch so ein bisschen Bammel davor, weil ich war ja immer Lea von Unique. Also ich war ja 8 Jahre, sage ich jetzt mal, Lea von Unique. Wir haben sogar unsere Newsletter mit Lea von Unique rausgeschickt. Also es hat sich dann gleichzeitig, hatte ich da eine große Freude und war auch total gespannt auf diesen Prozess, der vor mir lag. Ne? Also wohin geht jetzt eigentlich die Reise, für was entscheide ich mich und so weiter. Aber an manchen Momenten hat sich das dann schon auch so ein bisschen angefühlt, wie als würde ich so eine zweite Karriere jetzt gerade mir aufbauen müssen mit 2 kleinen Kindern. Mhm. Ich glaube, da haben dann so 2 Herzen in meiner Brust geschlagen.
Ja, ich meine, auch Teil deiner Identität. Also Lea von Unique ist ja ein ganz großer Teil deiner Identität dann gewesen, ne?
Absolut, ja.
Naja, das ist schon ein großer Prozess, der dann auch in einem selbst vermutlich intern losgestoßen wird und auch sicherlich herausfordernd, ne?
Ja, absolut. Also ich bin auch ein ziemlich ungeduldiger Mensch. Das ist für solche Prozesse, da musste ich mich dann auch teilweise schon auch manchmal wieder so ein bisschen selber auf den Boden der Tatsachen zurückholen. So, Lea, das hat jetzt hier irgendwie 5 Monate gedauert, das ist aber auch okay. Also, also gerade wenn man so 10 Jahre auf dem Pensum hinter sich hat, dann sieht man ja auch, dass man auch im nächsten Schritt, dass man auch eher mittel- bis langfristiger wieder im nächsten Thema drinsteckt. Von daher macht das jetzt vielleicht auch gar nicht so einen Unterschied, ob die Ideenfindung irgendwie 4 Monate länger oder weniger dauert, ne? Aber ich merke das schon, dass, also ich glaube, das ist tatsächlich so meine größte Schwäche und da muss ich mich immer wieder selber zurückholen bei diesem Geduldsthema. Genau, weil das bringt wirklich niemandem was.
Ich erkenne mich da auch so ein kleines bisschen wieder. Ich habe, ich finde aber diese, ich weiß nicht, ist vielleicht eine Volksweisheit, dieser Satz, dass man sagt, man überschätzt, was man an einem Tag alles hinkriegt und unterschätzt, was man von mir so in einem Jahr hinkriegt, ne? So, das finde ich immer ganz interessant, weil ich bin da auch ganz häufig in so einer Ad-hoc-Perspektive, ne? Also den Tag oder die Stunde oder was weiß ich zu betrachten, aber auch zuzulassen, dass man eben längerfristig, ne, schaut, das ist schon entlastend irgendwie auch, ne?
Ja.
Okay, also du dann im Gap Year, auf der, aber wir wissen noch gar nicht, was hinter dem Gap Year oder der Gap-Zeit dann sozusagen kommt. Du hast die Zeit genommen zum Reflektieren und dann irgendwann ist der Wunsch wieder entstanden, nehme ich an, zu sagen, ich bin jetzt ready, ich will weitermachen. Du hättest ja auch dir einen anderen Job in einer Festanstellung suchen können. Du bist ja auch Beiräte, ne, im Advisory Board von Oetker Digital. Du hättest ja auch gesagt, ich mache jetzt mehr Aufsichtsratsmandate beispielsweise. Aber nee, das war es jetzt nicht, sondern wieder das Gründen. Richtig?
Ja, genau. Ja, auf jeden Fall.
Toll.
ich glaube, ich hatte am Ende von Februar bis Oktober, also im Prinzip so einen langen Sommer, wo wir nach Hamburg zurückgezogen sind, wo ich viel Zeit mit meinen Kindern verbracht habe. Wir waren in Urlauben und so weiter. Und ich hatte mir immer vorgenommen, dass ich ab Oktober irgendwie wieder strukturierter an Dinge gehe, sei es, dass ich mich für Jobs bewerbe, was auch immer. Und in dieser Zeit, genau, hatte ich meine, oder habe ich ja immer noch, aber meine Beiratsmandate, hatte auch so 2 Beraterjobs. Aber ich habe immer wieder gemerkt, dass mir das halt irgendwie gar nicht reicht. Also vor allem diese Beraterjobs, wo es irgendwie darum dann ging, Digitalstrategien auszuarbeiten, wo man dann bei der Umsetzung aber gar nicht mehr wirklich Teil davon ist. Da habe ich gemerkt, nee, das bin ich nicht.
Und weil dir das Operative gefehlt hat?
Total. Also ich bin ja wirklich so, und also ich bin auch in dieser Zeit wieder zu dem Schluss gekommen, dass ich einfach Gründerin und Unternehmerin aus tiefstem Herzen bin und dass es mir einfach wahnsinnig viel Spaß bringt, operativ Dinge zu bauen und irgendwie am Ende des Tages oder am Ende der Woche zu sehen, was ist da passiert, was habe ich geschafft, welche Probleme habe ich gelöst, und irgendwie Dinge dadurch besser und schneller und innovativer zu machen. Also ich bin genau wieder daran gekommen und ich glaube, einer der Hauptgründe war, dass mir einfach wirklich bei Unique diese ersten 2-3 Jahre am allermeisten Spaß und Energie gegeben haben. Also man muss sich ja mal vor Augen halten, meine Rolle hat sich ja in diesen 8 Jahren wahnsinnig geändert, ne?
Klar.
Also, machst du irgendwie alles selber, du hast ein ganz kleines Team, es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Uni-Projekt, habe ich immer gesagt, aber irgendwann, wenn es gut läuft und man mehr Mitarbeiter ist, wir waren ja irgendwann 80, 90 Mitarbeiter, dann macht man ja kaum noch Dinge selber, ne? Also ich habe irgendwie Strategiepläne gemacht und Projekte irgendwie vorstrukturiert und aufgegleist und so, aber ich habe mich ja vor allen Dingen damit beschäftigt, irgendwie meine Mitarbeiter zu managen,
ne? Ja.
Ziele und mit ihnen zu besprechen, wo wollen wir eigentlich hin. Und ich habe gemerkt, ich glaube, ich habe das gar nicht so schlecht gemacht, ne? Aber ich habe gemerkt, so da, wo ich wirklich einfach richtig Energie und Spaß und was mir ganz viel gegeben hat, waren einfach diese ersten 1, 2, 3 Jahre. Ne? Und darum habe ich mich nochmal dafür entschieden, egal, ob ich jetzt in einer komplett anderen Lebenssituation bin mit 2 kleinen Kindern. Ich glaube, das ist nochmal ein anderes Thema. Also auf jeden Fall bin ich so, mir bringt das einfach richtig viel Spaß. Also.
Kann ich total nachvollziehen. Ich finde, das ist auch irgendwie ein bisschen ein anderes Skillset, also so Gründen oder Management. Ne?
Ja.
Und das ist also beides irgendwie, also man braucht beides natürlich als Gründerin, weil, ne, wenn es gut läuft, wie du schon sagst, aber ich glaube auch so eine richtige Management-Karriere, puh, also das finde ich auch ganz schön herausfordernd. Ich liebe auch das Operative, kann ich total gut nachvollziehen.
Ja. Wobei ich schon sagen muss, so ich mache das ja jetzt, ich habe die neue Gesellschaft vor über einem Jahr gegründet und bin ja jetzt im Prinzip so das ein bisschen mehr als das erste komplette Jahr wieder hinter mir. Also es war auch ganz schön anstrengend, ne? Das vergisst man dann
hast
auch.
Hast du verdrängt.
Vergessen wieder, wie wahnsinnig anstrengend das dann auch gleichzeitig ist.
Das ist wie beim Geburtsschmerz wahrscheinlich, weißt du? Genau. Wenn man weiß, wie schrecklich es ist, wird man es nicht nochmal machen. Oder wenn man sich so merken würde, ne, den Schmerz als solchen.
Ja,
tolle Nummer. Wenn du jetzt, also du hast ja in der Zeit auch sicherlich ganz viel reflektiert. Du hast ja schon gesagt, so dieses Thema Feiern, Erfolge feiern. Boah, das habt ihr damals ganz schön selten gemacht. Hast du so in dieser Phase der Reflexion auch noch so andere, ja, Main Takeaways mitgenommen, die du jetzt auch in die Neugründung einfließen hast lassen, also direkt zu Beginn?
Mhm. Ja, ich habe mich viel mehr, also wenn ich mich an die erste Zeit bei Unique erinnere, dadurch, dass wir ja alle irgendwie keine Kinder hatten und einfach Tag und Nacht gearbeitet haben wir einfach alles gemacht, weil wir und in alles Zeit reingesteckt. Also ich glaube, wir haben auch viel richtig gemacht, aber es ging deutlich weniger in den ersten Jahren darum, sich zu überlegen, okay, das sind die 3, 4, 5 Sachen, die wir machen und auf die wir uns fokussieren. Und was machen wir alles nicht? Und das mache ich jetzt halt viel mehr, was natürlich einfach auch damit zusammenhängt, dass ich überhaupt nicht mehr die Zeit oder vielleicht auch die Muße habe, da jeden Abend bis 11 zu sitzen und irgendwie am Ende zu arbeiten. Das heißt, ich überlege mir wirklich viel mehr, was sind die großen Hebel, die es gerade gibt? Und in die stecke ich meine Zeit. Und ganz viele Sachen mache ich dann aber auch nicht, die wir vielleicht damals gemacht hätten. Mhm. Gleichzeitig sehe ich aber auch, dass das so funktionieren kann und dass einfach 10 Jahre Erfahrung schon einen großen Unterschied machen. Mhm. Genau. Und dann, ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Und dann habe ich natürlich einfach auch ein viel besseres Netzwerk im Vergleich zu vor 10 Jahren. Das heißt, wenn es irgendwie darum geht, wer setzt mir jetzt eigentlich mein SEO auf? Oder mit welcher Agentur arbeite ich jetzt für meinen Webshop eigentlich zusammen? Oder wen frage ich zu dem Thema? Da fällt mir das schon alles viel einfacher. Ne? Damals hatten wir diese ganzen Anlaufstellen oder Freelancer, die einem SEO aufsetzen, die einen guten Job machen und so weiter. Das hatten wir gar nicht. Mhm. Und dadurch sind natürlich dann auch, haben wir sicherlich auch dann teilweise Ressourcen in falsche Dinge gesteckt oder die Qualität war nicht so gut oder wir haben einfach viel mehr Zeit investieren müssen, weil wir mit 5 Agenturen gesprochen haben und so weiter.
Ja, das ist natürlich echt dieser wunderbare Netzwerkeffekt, der dann entsteht. Und das beschleunigt so doll die Prozesse. Und gleichzeitig würde mich noch interessieren, Thema Priorisierung. Das bedeutet, du arbeitest zum Beispiel mit OKRs ganz besonders. Klang jetzt gerade so ein bisschen so. Oder wie schaffst du es auf company-wide jetzt für die Neugründung, Flunery da dementsprechend zu priorisieren?
Ja, man muss ja dazu sagen, dass ich dieses Mal, also auf jeden Fall für den Moment, alleine bin mit einer Praktikantin und dann habe ich verschiedene Freelancer für verschiedene Themen, die mich unterstützen. Also wie zum Beispiel beim Thema SEO oder beim Thema CRM. Von daher weiß schon meine Praktikantin und ich, wir wissen schon, was sind jetzt die 3, 4 Sachen, auf die wir uns gerade konzentrieren und fokussieren. Ich würde aber sagen, okay, es ist ein bisschen zu groß oder weit gefasst für wie wir das gerade machen. Also ja, immer noch sehr auf der operativen Ebene alles.
Ja, das ist eben die Phase, wo man noch ganz viel ausprobiert auch, ne? Aber es ist auch die Phase, wie du schon sagst, wo man halt sich super leicht ablenken lässt, ne? Weil dann da wieder was Cooles kommt und weil auch so viel noch grüne Wiese ist, dann kann man ja auch noch in so viele Richtungen gehen, ne?
Absolut. Und auch wenn man alles selber macht, ne? Das bedeutet ja sogar, dass ich teilweise irgendwie die Kunden-E-Mails beantworte ich ja selber.
Ja.
Das heißt, da muss man natürlich, was natürlich auf der einen Seite total wichtig ist, weil wie gesagt, Feedback ist natürlich vor allen Dingen in diesen ersten Monaten wahnsinnig wichtig und gleichzeitig bin ich natürlich auch die Produkte, die Marke, die Positionierung und so weiter in- und auswendig kennt und auch am besten erklären kann, warum ist jetzt Inhaltsstoff X in den Produkten und so weiter. Gleichzeitig heißt es natürlich, dass es einfach auch ganz viel nitty-gritty ist und man immer wieder aufpassen muss, dass man denn doch, wie wir auch vorhin besprochen haben, wieder den Schritt raus hinkriegt. Ne?
Also, ja. So, jetzt ist der Moment, dein neues Unternehmen einmal vorzustellen, würde ich sagen. Was tust du heute? Was stellst du heute der Presse vor?
Ja, genau. Ich habe vor einem Jahr Lunary gegründet. Das sind die wichtigsten Vitamine, Mineralstoffe und Probiotika nur für Frauen, optimal dosiert und formuliert. Es setzt im Prinzip auf dem Gender Health Gap auf. Die Gesundheitsforschung und die Medizin orientiert sich eigentlich nur am Mann und an den Daten von Männern oder vor allem, also nicht nur, aber schon mit so vor allem. Genau, und das, obwohl die Frau wahnsinnig anders in ihren Körperfunktionen ist, das heißt der Stoffwechsel, Herzkreislauf und so weiter, sind komplett anders bei der Frau und auch die Nährstoffbedürfnisse der Frau, was einmal die Dosierungen angeht, aber auch die Nährstoffbedürfnisse in verschiedenen Phasen, durch die die Frau geht. Also in den Wechseljahren, ob die Frau hormonell verhütet, ob sie schwanger ist, hat sie jedes Mal einen komplett anderen Nährstoffbedürfnisse. Und im Prinzip, ist Lunary, soll es besonders einfach machen, dass die Frau diese Nährstoffbedürfnisse stillen kann. Und es ist ein ganz einfaches Basis- und Boost-Konzept. Das heißt, wir haben eine Basis mit den wichtigsten 16 Vitaminen, Mineralstoffen und Probiotika. Wie gesagt, optimal für die Frau dosiert, weil die Frau braucht einfach andere Dosierungen von natürlich auch Medikamenten, aber auch von bestimmten Nährstoffen. Und dann gibt es den Boost dazu, der für die jeweilige Lebensphase ist, sei es Wechseljahre, Schwangerschaft, vegan, aber auch wenn du hormonell verhütest, brauchst du eine andere Nährstoffergänzung, als wenn du auf dem natürlichen Zyklus bist. Und das Ganze ist wahnsinnig wissenschaftlich basiert. Das heißt, es setzt auf der aktuellen Studienlage an Frauen auf und ist mit wissenschaftlichen Experten zusammen entwickelt. Zum Beispiel ist in meinem Beraterkreis eine Professorin der Uni Bonn, die am Mikrobiom von Frauen forscht, die mich dabei begleitet und unterstützt hat, die probiotischen Bakterienstämme, die in dem Produkt sind, auszuwählen. Genau, und die Studien, die wirklich die Grundlage für die Rezepte sind, kann man auf der Seite und auf den Produktseiten auch nachlesen. Mhm. Gleichzeitig ist das Ganze vegan, ohne Bindemittel und andere künstliche, unnötige Zusätze. Also es soll im Prinzip in dieser ganzen Branche der Nahrungsergänzungsmittel, ist es die Destination für Frauen und gleichzeitig ist es einfach so gut wie möglich, weil wir wissen alle, dass diese Branche von schwarzen Schafen wimmelt und auch medial teilweise sehr negativ angesehen wird. Genau, und darum soll es auch eine gute Marke in diesem Markt sein.
Ja, super spannend. Vielen Dank, Lea, erstmal für deinen Mini-Pitch, damit wir alle so ein bisschen besseres Gefühl bekommen, was Lunary bietet. Du hast es gerade schon gesagt, schwarze Schafe. Wieso bist du dann genau in diesen Bereich gegangen, wo man ja auch erstmal so gegen Widerstände wahrscheinlich ankämpfen muss? Und warum diese Begeisterung für diesen Bereich?
Genau, also ich beschäftige mich total viel mit dem ganzen Thema rund um gesundes Altern. Und das hat ja, ich würde mal sagen, 5 verschiedene Säulen, von denen sicherlich Ernährung eine Säule ist. Und mir ist es immer ganz wichtig, einmal klarzustellen, dass ich wirklich Nahrungsergänzungsmittel natürlich nur als i-Tüpfelchen von einer gesunden Ernährung sehe. Mhm. Genau, aber ich beschäftige mich einfach sehr viel persönlich mit diesen ganzen Themen Bewegung, Ernährung und so weiter und auch schon seit Jahren. Das heißt, mir war es einfach sehr wichtig, auch in meiner ganzen Neugründung, mich nur mit Themen rund um dem Thema Frauengesundheit zu beschäftigen. Also ich wirklich nur Frauengesundheit, Ernährung, einfach weil ich selber betroffen bin, weil es unheimlich wichtig ist. Und weil ich es einfach total spannend finde. Und da in dieser ganzen Phase habe ich einfach gesehen, dass es mittlerweile unheimlich schwer ist, die Nährstoffe, die man braucht, wirklich nur noch über die Nahrung zu bekommen. Einfach weil sich auch der Nährstoffgehalt von vor allen Dingen Pflanzen, aber auch von fetten Fisch und so weiter, der enthält auch nicht mehr so viel Omega-3, wie er es mal hat, verändert hat. Und von daher glaube ich auch total an eine balancierte, ausgewogene Ernährung. Aber wenn man sich die Studienlage ansieht, dann kommt man immer wieder zu dem Schluss, dass man bestimmte Dinge mittlerweile ergänzen muss, weil sich einfach die Ernährung so geändert hat. Und dann hat es mich einfach, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen einfach geärgert, dass der Markt voller schwarzer Schafe ist. Weil warum muss denn das sein? Das Thema macht Sinn, aber gleichzeitig sorgen die Player, die es gibt, auch dafür, dass diese Kritik natürlich nochmal mehr Feuer bekommt. Genau, und das war vielleicht dann auch so der persönliche Anspruch.
Trotz.
Ja, genau, der persönliche Trotz. Nee, das kann ja jetzt einfach nicht sein. Ja, und man muss natürlich sagen, ich beschäftige mich natürlich auch mit den Argumenten von den Skeptikern, ne?
Also, ja.
Genau, das ist natürlich auch total wichtig. Aber nee, also ich glaube, dass Ernährung wahnsinnig wichtig auch für die Prävention von ganz vielen Krankheiten ist. Im Nahrungsergänzungsmittel ist das i-Tüpfelchen. Und dann muss es da auch einfach gute Qualität und echte, so, ja, ordentliche Angebote und eine ordentliche Marke für geben. Ja.
Kann ich total nachvollziehen. Ja. Und ich war kürzlich total schockiert, weil eine Freundin von mir, da geht's schon seit einer ganzen Weile gesundheitlich immer wieder sehr, sehr schlecht. Die war auf Kur und die war so begeistert. Also ich meine, das hört man ja selten, ne? Die war so begeistert vom Essen. Also die haben da frisch gekocht für die ganzen Patienten und so. Also es war ein ganz normales, so eine Kureinrichtung eben von der Krankenkasse bezahlt. Und sie hat sich dann natürlich auch mit einer oder einer Ernährungsspezialistin ausgetauscht und die hat ihr gesagt, eigentlich solle man, und jetzt halte ich fest, also vielleicht kennst du die Zahl, ich bin aus allen Wolken gefallen, man solle 30 verschiedene Obst- und Gemüsesorten pro Woche zu sich nehmen. Also Challenge an euch da draußen, ich habe es mal probiert, ich habe die 30 nicht geschafft, bin schon auf relativ viel gekommen, aber 30 verschiedene, also unterschiedliche Obst- und Gemüsesorten pro Woche.
Ja.
Kennst du die Zahl auch, Lea?
Ja, ja, absolut. Also ich glaube, je nach Quelle ist man sogar manchmal bei 35. Also
ja.
Genau.
Krass.
Ja, und es geht wirklich auch um die verschiedenen Farben. Also darum ja immer dieses Eat the Rainbow. Weil gerade die Diversität auch sehr gut für deinen Darm und dein Darmmikrobiom ist. Dafür ist das ganz wichtig. Aber natürlich, also ich achte da auch so ein bisschen drauf. Ich würde sagen, dass ich das teilweise schaffe, weil natürlich auch irgendwie Samen und so weiter da auch reinzählen, ne? Ohne die weiß ich nicht, ob ich es schaffen würde. Also ich gucke mir regelmäßig an, was mein Umfeld zu sich nimmt oder was man auch immer gut machen kann, ist im Supermarkt mal schauen.
Auf dem Band.
Ja.
Auf dem Kassenband. Oh je, ja.
Und da kommt keiner an, irgendwie, da wahrscheinlich noch niemand, 50 verschiedene Farben ran.
Nee. Und gleichzeitig finde ich halt auch, also ich habe dann auch gesagt, ich finde, also das geht schon irgendwie, wenn ich jetzt zu Edeka gehe und mir den Wagen halt voll mache. Aber wenn man jetzt auch noch ein bisschen auf, natürlich achtet auf regional und dann vielleicht auch sagt, boah, keine Ahnung, Avocado, ich weiß nicht, wie viele 1000 Liter Wasser der Anbau dann dementsprechend in Anspruch nimmt, finde ich jetzt auch nicht so cool. Also esse ich es auch nicht, dann wird es schon auch irgendwie ein bisschen eng. Also mich hat's echt erstaunt. Und wie du sagst, die Begründung von der Ernährungsspezialistin war auch, dass der Nährstoffanteil einfach aufgrund der überernteten Böden zurückgegangen sei in den letzten Jahren.
Und man darf natürlich auch nicht vergessen, unser aller Leben ist ja auch wahnsinnig voll, ne? Also wir sind irgendwie, ich finde, man sieht immer, wenn man anfängt zu reisen zum Beispiel, dann ist außer man macht Lunch Prep oder Meal Prep, dann ist völlig vorbei mit, ich esse meine 5, 7 bis 7 Obst- und Gemüsesorten pro Tag. Aber auch so, wenn man irgendwie kleine Kinder hat, wenn man nur von A nach B rennt, dann ist noch jemand krank, dann muss man zur Arbeit. Also was wir da alles irgendwie in der Luft für Bälle halten und dann noch dafür zu sorgen, dass man irgendwie am besten regional 30 bis 35 verschiedene Pflanzen in der Woche zu sich nimmt, ist natürlich auch eine wahnsinnige Herausforderung.
Ja.
Das muss ja alles irgendwie so ein bisschen in seine Routinen und in seinen Lebensalltag integrierbar sein.
Ja, und es muss auch im Verhältnis stehen. Wir haben alle, wie du schon sagst, so viel Stress. Und das darf ja jetzt auch nicht zu einem zusätzlichen Stress ausarten. Umso schöner, dass es dann bei dir ab sofort das Angebot gibt, dass man sich dort auch den Support in Form von Nahrungsergänzungsmitteln zuführen kann, wenn man sagt, ja, boah, ist mir jetzt irgendwie alles zu doll, 35 verschiedene Pflanzen pro Woche zu mir zu nehmen. Lea, ich würde mit dir noch gerne spielen, und zwar eine Runde Quick and Dirty. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz.
Ja.
Yep. Ja, okay. Gut, das war auch Quick and Dirty, sehr gut. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
Wahrscheinlich schon der Exit.
Was liest du gerade?
Ich lese gerade Invisible Woman tatsächlich das zweite Mal, aber nur ein Teil davon nochmal.
Was ist dein persönlicher Kraftort?
Joggen. Ich sorge dafür, dass ich 2 bis 3 Mal in der Woche joggen gehe, weil das das Einzige ist, wo ich wirklich irgendwie runterkomme und wo ich Dinge wieder klar sehe und wo ich auch einfach keinen Stress empfinde und so weiter. Das ist mein Ventil.
Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere?
Also ich würde schon sagen, dass das Thema kleine Kinder haben und gleichzeitig irgendwie beruflich große Ambitionen und was schaffen wollen, die Vereinbarkeit von beiden meine größte Herausforderung war, aber sicherlich auch noch ist.
Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt?
Ich glaube schon, dass mein Mann, dadurch, dass der natürlich auch im digitalen Unternehmertum immer war und viele Dinge nachvollziehen kann, schon auch mich bei all meinen Schritten sehr unterstützt.
Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute ganz anders angehen als damals?
Ich glaube, ich würde das Thema Tech ganz anders, also Tech-Infrastruktur-Plattform, heute, und bin ich auch, aber nochmal, also ganz anders angehen als zu Uniques ersten Zeiten. Da haben wir nämlich alles selber gebaut und hatten wahnsinnig viele Engineers da sitzen und so weiter. Und das würde ich nie wieder so machen.
Was war dein größtes Learning in den letzten 2 Jahren?
Mein größtes Learning in den letzten 2 Jahren war sicherlich, dass man auch, ich als Mensch viel geduldiger sein muss und dass Geduld eigentlich meistens irgendwie keine Stärke ist. Früher hat man ja immer noch versucht, Geduld jetzt irgendwie positiv zu formulieren. Stimmt gar nicht so. Das wurde mir auch in den letzten 2 Jahren nochmal in dieser Neugründung, aber dann auch gleichzeitig mit kleinen Kindern und so weiter, sehr vor Augen geführt, dass Geduld ja wenig Vorteile hat.
Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
Ach, gute Frage. Ich würde, glaube ich, noch viel mehr dafür sorgen, dass viel mehr Frauen Unternehmen gründen. Weil da natürlich immer noch, wir brauchen mehr weibliche Gründerinnen im Prinzip in diesem Bereich, in dem ich unterwegs bin, also in Produkten, die irgendwie den Gender Health Gap lösen sollen oder irgendwie darauf aufsetzen, werden all diese Unternehmen von 92% der Gründer sind Frauen. Das heißt, vor allen Dingen, wenn man sagt, dass der Gender Health Gap ist ein Thema und die Lücke zwischen den Geschlechtern muss kleiner werden, brauchen wir noch mal mehr Gründerinnen, weil die sich offensichtlich mit diesem Thema beschäftigen. Und gleichzeitig ja, gibt es da irgendwie eine große Reluctancy von Frauen zu gründen. Immer noch.
Ja, nicht nur da. Also ich meine, ganz viele Frauen entscheiden ja, sich eine gesellschaftliche Problemstellung in ihrer Gründung zum Thema zu nehmen. Und deshalb, ich unterstreiche dein Plädoyer total. Wir brauchen mehr Frauen, die gründen, weil das bedeutet auch am anderen Ende, dass hoffentlich viel mehr gesellschaftliche Problemstellungen eine Lösung finden oder Lösungsansätze zumindest entwickelt werden. Ne?
Absolut, ja.
Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
Also ich glaube, ich bin nicht Feministin im klassischen Sinne. Ich sehe meine Aufgabe da eher, dass ich einfach Themen besetze, die Frauen Gutes tun, jetzt mit der Neugründung, und dass ich in meinem Umfeld total dafür sorge, Frauen zu stärken, zu motivieren, immer bei meinen Mitarbeitern. Glaube ich, habe ich viele Frauen gehabt, denen ich so ein bisschen den Entwicklungsweg aufgezeigt habe und sie immer wieder ermutigt habe und so weiter. Genau, ich glaube, das ist eher so, dass ich versuche, in meinem Umfeld einfach total dafür zu sorgen, dass Frauen mehr ins Spotlight kommen und auch irgendwie ihren Weg gehen und ganz viel Selbstbewusstsein dabei haben.
Vielen Dank, liebe Lea, für dieses schöne Gespräch. Wir sind gespannt, wie es für dich weitergeht und sind uns sicher, oder ich bin mir sicher, da wird noch ganz viel gewirbelt. Und ich bin gespannt. Ja. Du wahrscheinlich auch, oder?
Ja, ich auch. Es hat viel Spaß gemacht. Dankeschön für deine
Danke Frage. Dir. Danke dir, Lea. Und jetzt erstmal einen richtig tollen Press Day für dich.
Ja.
Das war es wieder von Female Business, der Nushu Podcast. Wenn du keine weitere Folge mehr verpassen willst und wieder spannende Insights bekommen willst, dann lass uns doch ein Abo da. Jeden Montag kommt eine neue spannende Folge heraus. Und wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung gibst, dann freuen wir uns so mehr. Bis dahin, wir freuen uns auf dich in der nächsten Folge.